Der Friede des Herrn sei mit uns allen.
Der Herr sei mit
euch. Und mit deinem Geist.
Lasst uns beten.
Herr, unser Gott, du Retter aus Mangel und Not, von dir kommt das Brot der Erde und das lebendige Brot vom Himmel. Hilf uns, dass wir deine Gaben dankbar empfangen und austeilen an alle, die deine Hilfe brauchen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
Hört die alttestamentliche Lesung für diesen Sonntag, der zugleich auch Predigtwort ist, aus dem ersten Königebuch im 17. Kapitel. Und es sprach Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead, zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe. Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleibe dort, denn ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich versorge. Und er machte sich auf und ging nach Sarepta. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach: Hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach: Bringe mir auch einen Bissen Brot mit. Sie sprach: So wahr der Herr, dein Gott, lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe einen Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will's mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht. Geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe es mir heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden, und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß, und sie auch, und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt, und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch Elia. Halleluja.
Hört das Evangelium, die frohe Botschaft bei Johannes im 6. Kapitel. Jesus fuhr weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt, und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm:
Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Kind hier, das hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Was aber ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit Brocken, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lasst uns nun miteinander unseren christlichen Glauben bekennen, auf den wir getauft sind.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gebeten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzend zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von daher kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt, und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch Elia. Noch einmal dieser alttestamentliche Text. Lieber Herr, wir bitten dich, segne dein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, eigentlich wollte ich die Predigt mit eurem Kirchbau beginnen und damit, wie wertvoll es ist, dass ihr hier so feiern könnt und euer Projekt so gelungen ist. Aber die letzten Tage haben mich dann doch sehr nachdenklich gemacht. Die Wassermassen in Erfstadt, in Nordrhein-Westfalen, in der Pfalz haben so vieles, was wichtig ist, so unwichtig gemacht. Am Freitag hatte ich ein Gespräch mit mehreren Teilnehmern und jemand erzählte von befreundeten Menschen, die rausgegangen sind in der Nacht mit dem eher alt gewordenen Vater und er sich nicht mehr halten konnte und gestorben ist. Man kann es kaum fassen. Normalerweise sehen wir solche Szenen nur im Kino, aber hier und heute. Zu diesen Ereignissen will die Geschichte von Elia am Bach Krit und der Witwe mit dem Mehltopf gar nicht recht so passen. Sie klingt eher wie eine alte Geschichte, in dem alles gut wird. Und sie erinnert mich an ein Wort, das Sie vielleicht auch aus früheren Zeiten kennen oder auch aus heutigen. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Nein, unsere Welt und das, was geschieht, ist nicht immer gut und geht nicht immer gut aus. Nein, nicht immer kommt gleich ein Licht. Und doch ist die Geschichte von Elia auch eine Geschichte, in der es um Gott, um Vertrauen, um Angst, um Leben, um Tod, um Hoffnung geht. Es ist eine Geschichte, in der Gott eingreift und die Natur ihr freundliches Gesicht verliert. Es ist eine Geschichte, in der Gott eingreift und Leben schenkt. Es geht um Durststrecken, berechtigte Sorgen, Hungern, Sattwerden. Es geht um Gottes Nähe in schwerer Zeit und seiner Zusage. Und deshalb passt sie dann doch zu diesem Tag und zu eurem Fest. Elia flieht um sein Leben. Er hat sich mit den Mächtigen angelegt. Er streitet für Gott, den Gott Israels. Elia traut Gott und keinem anderen Gott, auch keinen mächtigen Herrschern. Doch dann muss er fliehen, denn die Königin lässt ihn verfolgen. Sie glaubt nicht an den Gott Israels. Er ist in Gefahr. Nun ist Elia am Bach Krit. Er hat nichts mehr. Da ist keiner mehr, allein. Was ist ihm geblieben? Elia ist allein das Wort Gottes geblieben und das Vertrauen. Er hat Gottes Versprechen. Geh dorthin. Ich bin da für dich. Darauf hofft Elia, auch wenn es nicht gut aussieht. Gott verspricht ihm, dass er sorgen wird. Gegen den Augenschein hofft er. Ob er sich dabei sicher ist, wir wissen es nicht. Indem er auf Gott vertraut, rettet er sein Leben. Es kostet ihm viel, allein, verfolgt, vom Tod bedroht. Und doch Stärkung für seinen Lebensweg. Elia stand vor einer Entscheidung und Wahl. Woran hänge ich mein Herz? Worauf setze ich mein Vertrauen? Traue ich Gott zu, dass er mich noch schützt? Wege gehen, die ich gar nicht kenne. Und Elia entscheidet sich dann und macht sich auf den Weg zum Bach Krit. Und nur mit diesem einen Wort Gottes. Ich denke, dass solche Fragen auch euch bewegt haben in der Zeit eurer Entscheidungen und Planungen. Über 10 Jahre habt ihr, so habe ich es doch mal gerade heute Morgen gehört, habt ihr geplant. In der Zeit, als hier alles Baustelle war, eine neue Kirche bauen, heute wirklich ein Wagnis. Der Prophet Elia und die Kirche und eure Kirche, da gibt es einige Parallelen. So wie Elia geschickt ist, um Gottes Botschaft Ahab zu sagen, so haben auch die Kirchen eine Botschaft. Sie stehen für den christlichen Glauben. Sie sind erkennbar in der Gegend, in der Stadt, wo sie stehen. Schon äußerlich. Die Glocken läuten jeden Tag und erinnern die Menschen daran, es gibt mehr als Essen und Trinken, Leben und Tod. Die Kirche steht für das Evangelium Jesu, für die frohe Botschaft von Christus, Gnade, Frieden mit Gott. Und sie ruft zur Umkehr, zur Besinnung, zum Vertrauen auf Gott. Dafür seid ihr hier in München da, wir Christen. Dafür steht eure neue Kirche. Klar, angesichts vieler Krisen und Katastrophen könnte die Kirche zur Umkehr rufen. Die Propheten haben es getan. Schaut die Zeichen der Zeit an, haben sie gesagt damals. Bringt sie in Verbindung mit Gott. Und selbst ein moderater Politiker wie Wolfgang Schäuble sagt heute, wir haben es mit der Globalisierung übertrieben. Auch wenn das wahr ist, eure Kirche hier ist kein parteipolitischer Raum. Es ist ein geistlicher Raum hier. Aber eine Kirche ist auch ein Raum, in der Menschen zur Umkehr zu Gott finden. Und wenn man Umkehr zu Gott findet, dann hat das auch gute Folgen für sich selbst, für meine Mitmenschen und für diese Welt. Die Kirche ist ein Raum, ein Ort, an dem Menschen auf Gott hören. Eure Kirche, ein Ort, an dem Menschen Gott nahe ist. Eure Kirche, ein Ort, an dem Trauer sein darf und es Trost gibt. Gerade auch für die, bei denen nicht alles gut wird in diesen Tagen. Kirche, Ort des Trostes, angesichts des Todes, Orte der Hoffnung auf Auferstehung. Eure Kirche ist und soll ein Ort sein, in dem Menschen aus Angst und Sorge um sich selbst Vertrauen finden und frei werden von Selbstsorge. Luther sagt es, Vertrauen zu Gott, das ist es, dann werden wir frei. Frei, selbst vergessen, etwas zu tun. Die Kirche hat ein Mandat. Sie hat eine Botschaft, die Menschen frei macht, Verantwortung zu übernehmen für sich selbst und für diese Welt. Die Botschaft Christi, sie steckt an, gibt Freiheit, Gutes zu tun, Nächstenliebe zu üben, Menschen zu helfen, diakonische Dienste einzurichten, beraten, seelsorglich begleiten, Menschen würdevoll behandeln. Menschen begleiten, wenn sie sterben und sie erinnern an das ewige Leben, auf das wir zugehen. Aber auch ein Prophet oder eine Gemeinde kommt in Turbulenzen. Auch wir werden erfasst von Wüstenzeiten oder wie in dieser Woche von Überschwemmungen. Die Geschichte von Elia geht merkwürdig weiter. Gottes Hilfe kommt anders als erwartet. Raben bringen Brot und Fleisch. Raben kommen sonst in der Bibel nicht vor, denn sie gelten als unrein. Wasser aus dem Bach, Brot und Fleisch, das reicht offenbar. Dann muss Elia weitergehen. Die Idylle am frischen Wasser ist vorbei. Einrichten in der Komfortzone geht auch für ihn nicht. Der Bach versiegt. Er kann seinen Durst nicht mehr stillen. Er muss in ein anderes Land gehen, ausgerechnet in das Land der Feinde. Solche oder ähnliche Erfahrungen gehören auch zum Glauben. Das Wasser versiegt, wenn man Gott nicht mehr richtig versteht. Wir haben doch so viel für Gott getan, für die Gemeinde, für die Kirche und nun das. Innere Dürre, kein frisches Wasser, Kirche kann auch mühsam sein. Warum Gott? Warum gerade bei uns? Elia soll auch noch zu einer Witwe gehen. Ausgerechnet eine Witwe. Witwen haben nichts im Überfluss. Sie zählen zu denen, die am Rand der Gesellschaft leben, alleinerziehend. Eine Witwe ist selbst auf Hilfe angewiesen und soziales Leben kann man vergessen. Wie überlebt sie eigentlich? Moralische Fragen stellen sich. Ausgerechnet eine solche Frau soll Elia auffordern, ihn zu versorgen. Sie soll ihn stärken. Erst unreine Raben, eine mittellose Frau, aber Elia hört auf Gott. Respekt. Er macht, was Gott ihm sagt. Nur eine Witwe, das wird bestimmt nichts. Gottvertrauen setzt nicht nur auf strahlende Siegertypen. Die, die nichts haben, auch sie wird zur Lebensretterin, die Witwe. Fürchte dich nicht, das sagt Elia. Hab keine Angst. Ein Satz, der offenbar wichtig ist, einer der wichtigsten Sätze der Bibel. Fürchte dich nicht. Immer und immer wieder wird er gesagt. Das ist die gute Botschaft, das Evangelium in kürzester Form. Fürchte dich nicht. Elia und die Witwe machen eine Gotteserfahrung. Wer Vertrauen wagt, kann auch überrascht werden, muss man mit rechnen. Die Witwe macht dann tatsächlich, was Elia will. Sie lässt sich darauf ein, was Elia ihr ankündigt. Sie vertraut auf sein Gottvertrauen. Wie stark ihr Vertrauen ist, auch das wissen wir nicht. Nicht so entscheidend. Vielleicht denkt sie auch, sie hat sowieso nichts mehr zu verlieren. Zu all dem erfahren wir nichts. Elia und die Witwe wagen es, einander und Gott zu vertrauen. Und so kommt Gott ans Werk, ins Spiel. Wo Vertrauen auf Gott ist, da öffnen sich Menschen und lassen sich selbst los. Und Gott legt Gutes hinein. So gibt es ein bisschen Öl, Mehl, einen letzten Bissen und siehe, es reicht für alle. Niemand verhungert, alle kommen mit dem Leben davon. Auch das sehen wir gerade in den letzten Tagen, die Hilfsbereitschaft für die Opfer der Überschwemmungen. Oft wird Gott vergessen in dieser Welt, aber irgendwie schafft es Gott dann doch immer wieder, dass Menschen ihre Herzen und Hände öffnen. Ein Segen. Oft dort, wo wir keine Hilfe vermuten, Raben und Witwen. Wonach hungert ein Mensch in seinem Leben? Was macht ihn satt? Wir haben schon gesungen und gehört vom Essen und Trinken von Lebensmitteln. Und heute Morgen gehe ich noch einen Schritt weiter, ganz kurz, über das, was zum Essen und zum Leben nötig ist. Gott sei Dank haben wir oft hier genug. Aber was brauche ich, um wirklich erfüllt zu sein? Eine geistliche Frage. Wie sieht es mit meinem Gottvertrauen aus? Elia und die Witwe zeigen, es bedarf wenig dazu, durch Gott satt zu werden. Beide zeigen aber auch, dass das Brot des Lebens nicht für mich allein zu haben ist. Brot zu teilen, das verbindet. Elia, die Witwe, das Kind, sie werden satt. Brot miteinander teilen. Und so könnte man es als Aufgabe der Kirche und eurer Gemeinde beschreiben. Brot und Leben miteinander zu teilen, miteinander Gemeinschaft zu haben und Gott vertrauen und dann weitergehen. Und noch einmal eine kurze Parallele zu eurer Kirche und der Elia-Geschichte. Elia und diese Witwe kommen zusammen, essen, trinken und werden satt. Auch das erlebt ihr in euren Gottesdiensten, auch heute in dieser schönen neuen Kirche. Ein Stückchen Brot, ein Schluck Wein, für uns gegeben, für uns vergossen. Jesu Leib und Blut, Brot und Wein, Lebensmittel für unseren Lebensweg. Speise der Unsterblichkeit, sagte man früher. Und es ist etwa so wie bei Elia und der Witwe und ihrem Sohn. Das Abendmahl gibt Leben und Seligkeit, eine Speise, die Frieden schenkt, untereinander und mit Gott. Und ich bin beieinander beim Abendmahl, mit Menschen und Christen, die ich kenne, die ich nicht so gut kenne, Menschen, die fest vertrauen, Menschen, die zweifeln. Alle gehören zusammen, Junge und Alte, Arme und Reiche, Kranke und Gesunde. Ich bin ein Teil der Gemeinschaft hier beim Abendmahl, wo Gott sich uns schenkt. Ich bin fast am Schluss. Diese Predigt sollte begonnen werden mit der Kirche und ich habe doch einen anderen Weg genommen. Aber zum Schluss möchte ich noch einmal auf den Anfang kommen. Ich hatte es so gedacht. Ich wollte so beginnen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, lieber Frank Christian, liebe Verantwortliche der Bausteinsammlung Familie Buhr. Auf der Homepage eurer Trinitatis-Gemeinde München stehen folgende Worte. Am 19. Februar 2017 hat die Trinitatis-Gemeinde in einer Gemeindeversammlung mit großer Mehrheit den Neubau von Kirche und Gemeindesaal beschlossen. Dieser Entscheidung ging ein jahrelanger Diskussions- und Planungsprozess voran. Nachdem der Kirchbau fertiggestellt war, mussten wir aus finanziellen Gründen die Realisierung des Glockenturms noch ein wenig verschieben. Aber wir haben uns leiten lassen von der Zuversicht, die unser Leitwort zur Bausteinsammlung beschreibt. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Nun aber ist es soweit. So zu lesen bei euch. Nun aber ist es soweit. Wir feiern in und trotz Corona, ja und auch angesichts der Überschwemmungen dieses Fest, ein Sommerfest in der neuen Kirche bei euch hier in München. Ein Fest, das Raum lässt für Freude und Leid, Trauer und Glück. Ein Fest, das auch das Sterben nicht überspielt. Nun ist es soweit. Mit dem Geist der Liebe, der Besonnenheit und der Kraft habt ihr euren Kirchbau gestaltet und fertiggestellt. Es ist soweit, auch wenn ihr weiterhin um Geld und Spenden bitten müsst, um die Schulden zu bezahlen. Es ist soweit. Gott hat euch gegeben nicht den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und deshalb legen wir alle unsere Sorgen und Ängste um die Zukunft der Kirche und dieser gebrochenen Welt in Gottes Hand zurück. Der Elia durch Raben und eine Witwe versorgen kann, wird auch Wege für uns finden. Vielleicht muss man den alten Spruch ändern und sagen, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Wort her, das Vertrauen schafft, das tröstet, das Gott uns sagt. Genau wie Elia der Witwe es sagt. Fürchte dich nicht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Wir wollen nun Fürbitte halten und beten. Auf die Gebetsaufforderung, wir rufen jeweils den Herr, erbarme dich, ruf miteinander singen. Gott, dem Geber aller guten Gaben, bitten wir voll Vertrauen für seine Kirche und für die ganze Welt.
Schenke deiner Kirche Kraft und Mut, deinen Sohn vor der Welt als das wahre Brot des Lebens zu bekennen. Wir rufen. Stärke alle Christen im Glauben, in der Liebe und in der Wahrheit. Stehe den verfolgten Christen überall auf der Welt mit deiner Kraft zur Seite. Wir rufen. Hilf uns allen, sorgsam mit deiner Schöpfung umzugehen, damit alle Menschen ihr tägliches Brot empfangen. Wir rufen. Erbarme dich der Kranken, Alten, Verzweifelten und Suchenden und schenke ihnen Zeichen deiner Gegenwart. Wir rufen.
Erbarme dich, Christus, erbarme dich, Herr, erbarme dich.
Stehe den Betroffenen der Hochwasserkatastrophe im Westen unseres Landes bei und lass sie Trost und nachhaltige Hilfe erfahren. Wir rufen.
Erbarme dich, Christus, erbarme dich, Herr, erbarme dich.
Gib der Welt den Frieden, der die Herzen der Menschen bewegt, zu Vergebung und Versöhnung. Wir rufen.
Erbarme dich, Christus, erbarme dich, Herr, erbarme dich.
Erhalte uns im festen Glauben an das Wort deiner Verheißung. Wir rufen.
Erbarme dich, Christus, erbarme dich, Herr, erbarme dich.
Herr, unser Gott, erbarme dich aller, für die wir gebetet haben, und schenke uns dein Heil durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
Lasst uns gemeinsam beten, wie Christus selbst uns zu beten gelehrt hat.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von Bösen.
dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Amen.